Papi?
Willkommen beim Bergfest, ihr Spritzer. Mit mir, der guten Laune des Deutschraps Mike O. und dem allerechten, negativ geladenen, mit Neutrinos belasteten G-Rinho.
Ja!
Während ich den Gin Tonic in ein Glas mit Eiswürfeln gieße und immer noch keine Zusammenarbeit mit Alkohollieferanten habe, möchte ich dir etwas erzählen. Mich haben einige Nachrichten erreicht, dass der allerechte Mike, wenn er sagt, er hat Frauen klar gemacht wie kein anderer, diesen anderen Gigolo, ich auch mal ein paar Tricks dalassen soll. Also werde ich jetzt in den kommenden Folgen mal die Best-of meiner Anmachsprüche präsentieren, die tatsächlich auch funktioniert haben. Also, pass auf.
Hört zu und lernt.
Hört zu. Einer meiner besten Anmachsprüche. Wir waren auf einer Party, ganz, ganz viele Leute auch außerhalb von Deutschland irgendwie da gewesen. Und wir kommen vom Klo und ich sag so, guck mal diese. Und mein Kumpel sagt, nee, Bruder, lass das stecken, lass machen. Die spielt über deiner Liga. Ich so, guck, wie ich mach. Ich gehe hin und sag, sprichst du Deutsch? Und sie guckt mich an und sagt so, ja. Und dann sage ich, hast du eine Haftpflichtversicherung? Und sie fragt, warum? Und ich so, hast du eine Haftpflichtversicherung? Sie sagt, ja. Weißt du, was ich geantwortet habe? Besser so, weil du hast mir gerade eine Beule in der Hose besorgt. Lul, ab ins Intro. Juhu!
Eine nicht endende Abwärtsspirale. Völlige innere Leere. Antriebslosigkeit. Die Emotionen sind nicht mehr fühlbar. Realitätsverlust. Positivität. Was ist das? Ja, damit starten wir den Podcast direkt mit einem ernsten Thema, denn sicherlich kennt der ein oder andere von euch eins oder mehrere dieser Gefühle, die ich gerade gesagt habe. Nur das Problem ist, wenn die länger anhalten als gewöhnlich oder aufgrund einer ganz bestimmten Situation, dann solltet ihr euch vielleicht langsam ernsthafte Gedanken machen. Denn diese Gefühle sind oftmals Indikatoren dafür, dass du gerade in einer Depression steckst. Und damit eröffne ich Mikes und Girinius Problemtalk heute in ihrer Sprechstunde. Dr. Mike O. Er ist eigentlich Gynäkologe, aber man kann ihn auch als Psychotherapeuten benutzen.
Und Girinio. Du hast den Tonic über die Scheißtastatur gespuckt.
Und Dr. Girinio, der ist in der Ausbildung zum Gynäkologen. Ist aber sehr, sehr, sehr holprig.
Ja, aber du machst das gut. Also das Öffnen hast du schon richtig nice gelernt.
Ja, Bruder. Was sagst du dazu? Was sagst du zu diesen Gefühlen, die ich gerade beschrieben habe? Trifft es das ganz gut?
Auf jeden Fall. Also fand erstmal epischer Einstieg und ganz heftiger, Bruder, das war ein ganz heftiger Themenbruch. Aber ja, auf jeden Fall ernstes Thema. Also ich glaube, jeder von uns hat schon mal irgendwie in so einer Art Depression gesteckt. Einige kriegen das mehr oder weniger mit, glaube ich tatsächlich. Beziehungsweise manche von uns, ja, sind reflektierter als andere. So eine Art von Realitätsverlust, Bruder, ich hatte schon ein paar Mal in meinem Leben, einfach weil so viel Scheiße passiert ist und einige kennen das, bei manchen passiert, wenn Scheiße passiert, richtig Scheiße. Dann ist nicht nur einmal Kacke, sondern ganze Welt bricht zusammen. Und da habe ich auf jeden Fall schon ein paar Mal tatsächlich das Gefühl gehabt, dass ich mich gefragt habe, Digga, was mache ich hier eigentlich? Also was passiert hier gerade? Weil einfach jeder Dominostein, den ich mir irgendwie aufgebaut habe, um im Leben weiterzukommen, gerade komplett umgefallen ist und ich gefühlt dastehe und noch viel weiter zurück bin als an dem Tag, an dem ich angefangen habe, irgendwie mir das aufzubauen. Ne? So.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, für alle, die sich da jetzt vielleicht drin wiedererkennen, in den Sachen, die ich gerade gesagt habe, in diesen Gefühlen, die ich gerade gesagt habe, wenn die wirklich schon länger anhalten, es ist wirklich Zeit, dir Hilfe zu suchen, weil vorab muss man sagen, natürlich ist es scheiße und niemand will da gerne drin sein, aber Depressionen sind behandelbar. So. Mit diversen Methoden heutzutage. Die Forschung, die Wissenschaft, die Ärzte sind weit. Also jeder, der denkt, dass du mit Depressionen irgendwie in eine Klappe eingesperrt wirst, auf der geschlossenen mit irgendwelchen Geisteskranken. Nein, es ist nicht mehr so. Und wir beide reden hier gerade wirklich aus Erfahrung. Also
Real Talk.
So dumm und so beschissen, wie es klingt, aber ja. Wir haben beide schon nicht nur einmal am Leben gezweifelt und nicht nur einmal gedacht, Bruder, wer will mich hier eigentlich gerade ficken? Warum ficke ich mich selber? Warum ficken mich alle von außen? Warum bin ich der Gefickte? So.
Ey, das Problem ist halt auch einfach, ne, viele, also gerade wenn es so um Depressionen, Realitätsverlust und so eine Sachen geht, viele Sachen rühren tatsächlich irgendwo daher oder haben eine Ursache, die entweder du selber gar nicht mal hervorgerufen hast, beziehungsweise für die du auch einfach nichts kannst, weil die meisten Probleme, die man als Mensch im Leben hat, die kommen tatsächlich von deinem familiären Umfeld. Also wenn deine Eltern Psychopathen waren und deren Eltern und das innerhalb der Familie oder innerhalb der Persönlichkeiten der einzelnen Personen nicht bearbeitet wurde, dann machen die ja immer wieder dieselben Fehler, die ihre Eltern und ihre Eltern auch gemacht haben. Und irgendeiner muss dann diesen Kreis letztendlich ja auch so ein bisschen durchbrechen. Also ich will da jetzt niemand irgendwie vor den Bus werfen, ne? Aber es ist halt einfach so, dass
es ist sehr schwer, kann ich aus Erfahrung sagen. Weil ja, klar, oftmals kommen die Faktoren von außen. Was man aber auch, was ich vor allem gelernt habe, ist so, dass Bruder, kann nicht mehr. Dass Depression oftmals sozusagen eine der letzten Instanzen ist, wo dein Körper sagt, Bruder, jetzt muss ich ihn merken lassen, dass irgendwas da nicht rund läuft, dass irgendwas in seinem Kopf nicht richtig funktioniert und es Zeit ist, was zu verändern bzw. daran zu arbeiten. Sozusagen, Depressionen sind halt meistens, nicht immer, aber oftmals von anderen Problemen, von anderen Krankheiten zuvor, die man vielleicht verdrängt hat, die man nicht wahrhaben wollte, die man gar nicht so wahrgenommen hat, legt sich so eine Depression obendrauf, um halt den Körper bzw. den Geist dazu zu bringen, dass du halt wirklich nicht mehr kannst und keinen Ausweg mehr hast, außer jetzt wirklich anzufangen, was zu verändern, wenn du nicht ewig in diesem Loch drin hängen willst. Zum Beispiel ja, genau. Angst. So, weißt du, Depression kann auch ganz oft von Angststörungen und sowas ausgelöst werden, weil irgendwann, keine Ahnung, hast du dich so an diese Angststörung gewöhnt, aber die ist halt nicht weg dadurch. Und dein Körper sagt dir, Bruder, da ist noch was. Ich muss dich jetzt leider richtig scheiße fühlen lassen, damit du anfängst, daran zu arbeiten.
Ey, definitiv. Also ich bin ja sowieso immer der Meinung, es war ja auch eine meiner Probleme in meiner Jugend, die ich immer gut zu überspielen wusste, die Angst davor, nicht geliebt zu werden, die Angst davor, nicht akzeptiert zu werden, die Angst davor, irgendwie den Kreis, den ich habe, zu verlieren. Und gerade durch diese Art von Angst baust du Scheiße, triffst die falschen Entscheidungen und reißt dir eigentlich alles das, was du dir auf eine gewisse Art und Weise aufgebaut hast, mit dem Arsch wieder ein, rutscht dann in irgendwelche Süchte, wie zum Beispiel Drogen, Alkohol oder auch andere Sachen, mit denen du dann natürlich das Verlorene oder die Angst so auf eine gewisse Art und Weise kompensierst, ohne irgendwie wirklich real darüber nachzudenken, was passiert hier eigentlich gerade. Und viele Leute merken zwar, dass sie so eine Art von Depression haben oder gerade depressiv werden, aber wissen gar nicht, woher es kommt. Und das ist eigentlich immer so das Problem, ne?
Das ist eigentlich ein Anzeichen dafür, dass diese Depression jetzt nicht aus einer akuten Situation, zum Beispiel, wenn jetzt jemand gestorben ist und du wirst danach depressiv, dann weißt du, es ist höchstwahrscheinlich aufgrund von diesem Tod einer wichtigen Person. Aber wenn die einfach so kommt und du fragst dich, wo kommt die her, dann kannst du dir eigentlich relativ sicher sein, dass da irgendwas im Hintergrund ist, dass du irgendein anderes Problem hast, was du dir nicht angucken willst, und deine Psyche sagt dir aber, Bruder, guck's dir an. Guck's dir an.
Ja, viele Leute rennen ja auch einfach gern vor ihrem Problem irgendwie davon, ne? Ich glaube, jeder von uns kennt, ob nun männlich oder weiblich, diese Art von Personen, die irgendwie eine Beziehung haben. Und die eine ist Schluss und dann ist schon die nächste da, ne? Oder jeder von uns kennt diese Person, die immer wieder dieselbe Scheiße baut und einfach nicht checkt, dass das, was sie immer wieder macht, ein Wegrennen vor der Realität ist, und nicht nur vor allem vor der Realität, sondern du rennst vor allem auch einfach von dir selber weg. Und das ist extrem ungesund. Also wirklich, das
ist so. Ich kann es aber, und das trotzdem, dass man eigentlich weiß, dass es extrem ungesund ist, kann ich es halt trotzdem irgendwo verstehen, weil natürlich guckst du dir nicht gerne deine Probleme an. Natürlich ist es eine Scheiße, wenn erstmal alles so, wenn du sozusagen realisierst, okay, ich habe Probleme und die sind vielleicht schwerwiegender als gedacht. Und natürlich willst du davon wegrennen. Das ist menschlich so. Der Mensch ergreift viel, viel öfter die Flucht, als dass er sich wirklich dem Kampf stellt. So, das liegt einfach auch in unserer Natur. So, weißt du, der Mensch war früher ein Jäger und Sammler. So, klar, wir haben auch gejagt, wir haben auch gesammelt, aber Bruder, wenn ein, keine Ahnung, irgendein Urzeit-Riesendrecksvieh auf uns zugerannt gekommen ist und du warst gerade allein oder zu zweit, ja Bruder, dann bist du weggerannt, weil es war ein Problem, wo du denkst, du kannst es nicht lösen. Vielleicht hättest du es lösen können, wenn du einfach stehen geblieben wärst und das Vieh erlegt hättest. Ja, vielleicht hätte es dich aber auch aufgefressen, so weißt du. Aber das ist halt das Problem, dass viele Leute halt wegrennen, einfach weil sie denken, dass sie damit nicht klarkommen. Aber das viel größere Problem daran ist, wenn du das einfach da sein lässt und sozusagen es akzeptierst, dass du halt, dass das Problem da ist und du, keine Ahnung, du rennst halt dein ganzes Leben davor weg, oder du wirst nie glücklich werden. Du wirst nie zufrieden werden, du wirst nie glücklich werden, weil du bist halt in einer ständigen Anspannung, in einer ständigen Fluchtreaktion. Du kannst nie irgendwie entspannt da liegen und sagen, Bruder, es ist alles in Ordnung. Ich habe keine Probleme, es geht mir gut, die Sonne scheint, keine Ahnung. Nein, du wirst immer in dieser Anspannung leben, immer. Und das ist eigentlich das, was einen Menschen kaputt macht.
Ey, also sehe ich genauso. Vor allem ist auch das Problem, dass je öfter du wegrennst, desto mehr wird dieses Verhalten zu einer Art Automatismus. Und wenn das zu einem Automatismus wird, wird es auch immer schwieriger, dieses Problem zu erkennen und zu bearbeiten, weil dieser Automatismus dann wirklich einfach ein Teil von dir ist, ne? Das ist wie, wenn du irgendwie Langzeitalkoholiker bist und du erkennst zwar das Problem, aber du machst halt irgendwie nichts dagegen. Und irgendwann kennt jeder diese Art von Alkoholiker, oder wir nehmen jetzt einfach mal so Koksabhängige. Das ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich, die immer sich Geld leihen von ihren Eltern und dann anfangen, ihre Freunde zu beklauen und die zu beklauen, ständig den Freundeskreis wechseln und dann am Ende immer sagen, ja, das läuft immer so und die anderen sind immer schuld und bla bla bla. Und das ist halt eigentlich nur, und das ist super traurig, ein Wegrennen vor dir selbst, weil ich bin fest davon überzeugt, dass jeder von uns so einen guten und so einen bösen Engel irgendwie auf der Schulter hat. Es kommt jetzt halt nur drauf an, auf wen du hörst und wie stark du bist, auch mal den harten Weg zu gehen, ne? Viele Leute gehen einfach immer wieder den leichten Weg, aber ist der leichte Weg der richtige? Ich bin der Meinung, nein, meistens ist der schwierige Weg der richtigere. Das kostet dich mehr Kraft und dauert länger, um ans Ziel zu kommen. Aber du kommst gesund.
Aber es ist auch eine riesige, es ist aber auch eine riesige Überwindung erstmal. Und natürlich wird dieser Weg auch Spuren hinterlassen. So, das kann man nicht beschönigen. Es ist nicht so, dass du jetzt sagst, ich entscheide mich einmal für den harten Weg und dann gehe ich da durch und dann ist alles, nein, Bruder, der harte Weg ist auch wirklich hart. Der ist hart und den musst du erstmal gehen. Da musst du erstmal die Eier für haben, um diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich setze mich jetzt nochmal richtig in die Scheiße. Und ich kann jeden Menschen verstehen, der sagt, ich bin da noch nicht bereit für. So, vielleicht bin ich irgendwann bereit dafür, aber noch nicht. Weil wenn du selber, das ist wie mit jeder anderen Sache so. Wenn du selber davon nicht komplett überzeugt bist, das zu machen jetzt, wirst du scheitern. Du wirst scheitern, das ist immer so.
Definitiv, aber also kann ich auch irgendwie aus Erfahrung sagen, wann ist man denn mal bereit für etwas? Weißt du so? Also, das ist zum Beispiel so ein Ding, so. Wenn du Vater wirst, du bist nicht bereit, Vater zu werden. Das ist, niemand kann mir erzählen, ja, Digga, also ich bin Vater geworden und alles war nice. Bullshit, Bruder. Wenn du Vater wirst, dann stirbt das Kind in dir auf eine gewisse Art und Weise. Du musst andere Prioritäten setzen. Du musst jetzt für deine Familie da sein. Du kannst nicht mehr mit den Jungs am Corner hängen und abends kiffen, saufen und irgendwelchen Mädels hinterher pfeifen. Du kannst nicht irgendwie den ganzen Tag damit verbringen, irgendwelche Videos zu schneiden oder Rap-Texte zu schreiben. Also ich beziehe das jetzt mal auf mich. Ja, du kannst so viele Dinge nicht mehr machen. Dein Time-Management ist einfach ein ganz anderes. Deine Verantwortung ist ein ganz anderes. Wenn jemand stirbt, zum Beispiel auch, du bist nicht bereit für den Tod, für irgendjemanden. Und wenn du dich verändern willst und sagst, ich bin nicht bereit dafür, dann lässt du auch immer ein Stück oder ein Teil von dir selber mehr und mehr sterben. Und je länger du wartest, etwas zu verändern, desto schwieriger wird es. Das ist zum Beispiel wie mit dem Sport. Ja, ich würde gern Sport machen, aber immer dieses Aber, halt deine Fresse mit
ja,
Aber.
Ja, Bruder, da muss ich aber auch zu sagen, das ist wieder so ein Ding von, wenn derjenige nicht aus wirklich eigener Überzeugung und eigenem Antrieb sagt, ich will Sport machen, ich will, sondern nur sagt so, ja, ich müsste mal Sport machen, dann ringt er sich durch. Ja klar, der geht einmal, der geht vielleicht 10-mal, so, der geht vielleicht auch 15-mal. Aber wenn er dann nicht dieses Mindset entwickelt von, ey, ich brauche Sport, damit es mir gut geht, ey, es ist geil, ich will da richtig hingehen, dann wird der nicht mehr gehen. Habe ich ganz oft erlebt, auch bei Kollegen so, die, oh ja, ich bin übelst motiviert, zum Sport zu gehen. Ja, weil Leute dich bequatscht haben und gesagt haben, so, ja, komm doch mal mit zum Sport. So, ja, die gehen, die melden sich an, gehen einen Monat trainieren, danach nie wieder gesehen. So, haben Vertrag an der Backe, so, aber das ist wieder das, weil die das halt nicht komplett von sich selber wollen. Ich weiß nicht, ob die sich selber nicht genug kennen, beziehungsweise ob die einfach davor wegrennen, aber ich merke doch, ob ich was selber will oder ob ich es halt nur mache, weil mir vielleicht jemand anders sagt, es ist gut. So, ne? Und dann wird's nichts. Es wird nichts. Es ist genauso wie mit dem harten Weg. Du musst sagen, der harte Weg, den will ich jetzt gehen und nicht, weil irgendjemand mir sagt. Weißt du, und mit den Gefühlen zum Beispiel hat mir auch ein weiser Mann, nein, nicht Dr. Mike O, hat mir mal gesagt, so, das Schamhaar von einem Albaner. Nein, ein weiser Mann hat mir wirklich mal gesagt, so, weil ich immer gefragt habe, so, ey, ich fühle das so extrem, warum habe ich so extreme Gefühle, warum geht's mir so scheiße, warum fühle ich so extrem? Dann meinte er so, ich kann verstehen, dass es sich scheiße anfühlt für dich gerade. Aber Bruder, wenn du nichts mehr fühlst, dann bist du tot. So.
Real talk.
Wenn du beschwerst dich darüber, dass du fühlst, aber wenn du nichts fühlst, dann bist du tot und dann ist es zu Ende.
Ich habe mal eine Zeit in meinem Leben gehabt, da habe ich wirklich nichts mehr gefühlt. Also ich war so kaputt vom Leben. Also zum Beispiel nach der Trennung von meiner Ex-Freundin habe ich ja dann das Sorgerecht von meinem Bruder übernommen, bis der 18 war. Und habe dann zum dritten oder vierten Mal in meinem Leben alle Zelte abgebrochen und habe nochmal neu angefangen. Und 5 Monate später, also gerade in diesen 5 Monaten, hatte ich eigentlich ein sehr gutes Leben. Ich hatte coole Freunde, ich hatte ein nices Mädchen an meiner Seite. Alles war gut, aber Bruder, ich habe nichts gefühlt. Ich war so fucking leer, dass ich einfach nochmal alle Zelte abgebrochen habe, wirklich alle Zelte, und erstmal für 18 Monate lang ohne Geld auf eine Fahrradreise mit meinem damaligen Hund gegangen bin, um irgendwie auf mein fucking Leben klarzukommen. Und Bruder, ich bin von Berlin nach Lissabon, zurück über Amsterdam nach Leipzig, 9 Monate Studioproduktion und dann nochmal bis nach Istanbul gefahren, bis kurz vor Corona. Und ich sage dir, dann bin ich auf mein Leben klargekommen. Und dann bin ich während Corona zurückgekommen und stand halt wieder vor dem Nichts. Kein Job, kein Zuhause, hab dann zwar einen richtig gut bezahlten Job gehabt und hab für die Mainstream-Medien gearbeitet, aber hab einfach keine Wohnung gehabt, Bruder. Ich hab ein halbes Jahr obdachlos in Berlin einfach im Zelt gelebt, während ich einen relativ gut bezahlten Job hatte und war wieder eigentlich in einer Art Depression drin. Und da wollte ich dich sowieso mal gerade fragen, weil mir das eingefallen ist. Denkst du, durch die Schnelllebigkeit der Zeit, in der wir leben, durch das ganze Social Media, dir wird ja immer gezeigt, hey, so hat das Leben auszusehen, so muss das sein, so leben andere.
Ja.
Denkst du, dass viele Leute einfach depressiv sind oder emotionslos oder die anderen Gefühle, die du so genannt hast, diesen Realitätsverlust, einfach weil wir so vollgeballert werden mit Idealvorstellungen der Reichen, Schönen und Erfolgreichen, dass wir eigentlich gar nicht mehr zu uns selber finden und der Körper eigentlich danach schreit, ey, kümmere dich mal um dich und nicht darum, wie du nach Mykonos kommst, um für 2000 Euro ein Glas Wein zu trinken.
Ich denke das nicht nur, ich weiß es, weil es sogar wissenschaftlich erwiesen ist. Beschäftigt euch, jetzt könnt ihr gerne googeln, es ist wirklich so, TikTok, das Swipen von TikToks verbraucht
macht Dopamin. Dumm,
das Swipen von TikToks verbraucht Dopamin. So, und Dopamin ist mit Serotonin eines der Glückshormone. So, das heißt, wenn ihr TikToks einfach so swiped über eine längere Zeit, verbraucht ihr eure Glückshormone. Und ich weiß nicht, ob es der ein oder andere kennt, aber ich kenn's auf jeden Fall so. Wenn du wirklich, ich war mal ein richtiger TikTok-Suchti, wirklich. Ich hab denn da teilweise wirklich morgens so 2-3 Stunden TikTok gejungelt. So, weißt du? Und danach, es ging mir nicht gut. Es ging mir nicht gut. Du bist aufgestanden und warst schon direkt so kraftlos. Kein Bock auf den Tag. Kein Bock, irgendwas großartig zu machen. Da wusste ich es aber noch nicht. Und dieses, wie gesagt, das Swipen von TikToks verbraucht halt wirklich Dopamin. Das könnt ihr googeln, das ist erwiesen. So, das ist das Dümmste überhaupt, sich auf TikTok festzusetzen und da, keine Ahnung, eine Stunde oder so vorzuhängen und zu swipen. Ihr verbraucht eure Glückshormone damit, die ihr viel besser für irgendwas anderes nutzen könnt. Geht raus, keine Ahnung, macht irgendwas. Umarmt einen Baum oder geht Sport machen, irgendwas. Aber verbraucht doch nicht, das ist so wie, ihr tankt euer Auto und ihr stellt es laufend auf den Parkplatz, nur dass es nicht einfach so läuft, sondern jemand tritt die ganze Zeit noch aufs Gas. So. Und du verbrauchst Sprit. Sprit, 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 Sprit. Irgendwann ist das Auto leer. Und du bist aber keinen Meter damit gefahren.
Ey, also, safe. Also, ich versuche ja wirklich, das Einzige, was ich mit Social Media irgendwie am Hut habe, ist mich, dich, unser baldiges neues Netzwerk und alle um uns rum, die mit uns arbeiten, zu supporten und weiterzubringen. Ich folge nur den Leuten, die ich kenne. Ich folge kein Instagram, irgendwie, keine Ahnung, Influencern oder irgendeine Scheiße. Also hier und da, klar, doch, ne? Und ich habe mir zum Beispiel so ein Limit gesetzt. Ich verbringe nicht mehr als eine halbe Stunde pro Tag auf Instagram und ich gehe nur auf TikTok online, wenn ich was poste. Wenn ich was gepostet habe, gehe ich kurz Beiträge durch, like die, kommentiere die für einen Algorithmus und mach die Scheiße wieder aus. Aber wenn ich mich entertainen will, dann mache ich was, wo ich was erschaffe, ob ich nun Promo-Videos für andere Leute mache oder Skripte für Videos ausarbeite oder mich um Events kümmere oder die ganzen anderen Sachen. Du weißt ja, was ich mache. Ich muss jetzt hier nicht alles aufzählen. Ein paar Sachen müssen noch ein bisschen geheim bleiben, bis die Bombe richtig platzt.
Ja, das ist natürlich schon der fortgeschrittene Weg. Das ist so der Advanced-Weg. So für alle, die jetzt sagen, ey, ich will vielleicht kein TikTok mehr gucken, aber gib mir doch eine Alternative. So, guck mal.
Erschafft was.
Macht entweder was, ihr schafft was, ihr sucht euch wirklich ein Hobby, ein kreatives Hobby, So, werdet keine Rapper, so, also ihr werdet nicht so gut wie wir, lol. aber so weißt, anstatt denn wirklich zu TikTok zu suchten oder so, keine Ahnung, guck dir einen Film an oder so, weißt du, leg das Handy beiseite und guck einfach mal oldschool-mäßig einen Film auf dem Fernseher. Oder guck irgendwie Dokus auf YouTube, wo du dich auch ein bisschen weiterbilden kannst. Weißt du, musst ja keine langweilige Scheiße gucken, die dich nicht interessiert, sondern überleg einfach mal so, ja, für was interessiere ich mich eigentlich? Es gibt zu allen Dokus, Bruder, zu allen. Du kannst dir Dokus über Cornflakes angucken, wenn du dich für Cornflakes interessierst. So, weißt du? Aber das sind Sachen, damit könnt ihr eure Zeit halt, wenn denn schon, wenn ihr schon gammeln wollt und am Handy sein wollt, sinnvoller nutzen, als halt auf TikTok oder so eine Scheiße zu sein. Ne?
Ey, safe. Also ich glaube immer, dass die beste Therapie für einen selber ist, etwas zu machen, wo du etwas erschaffst und etwas machst, was dich weiterbringt. Also ich sage ja sowieso immer, wenn du irgendwas investieren willst, ob es nun Zeit ist oder Geld ist, investiere das in dich und nicht in andere Personen und auch nicht in das Gucken von Material, das dir irgendwelche anderen Personen zur Verfügung stellen, insofern es dich nicht weiterbringt. Wenn ich mir jetzt irgendeine Tante im Internet angucke, die dämlich redet und mir denke, voll geil, Digga, halt's Maul und verpiss dich. Also jetzt mal Real Talk.
Ja, aber es bringt dich als Person in dem Moment nicht weiter. So. Wenn du dir natürlich ein Video anguckst, wo ein Lerneffekt irgendwie bei ist, dann bringt es dich schon weiter. Klar, ist immer noch ein Video so, aber um das Thema langsam zum Ende zu bringen, so generell bei psychischen Krankheiten wie Depression oder Angst oder irgendwas so. Es gibt nie die Musterlösung, aber es gibt dieselben Faktoren, die eigentlich bei jeder psychischen Sache wirklich gut helfen. Und das ist einerseits Sport. Du musst dich bewegen, du musst dich selber wieder fühlen, du musst deinen Körper fühlen.
Dann nur durch Schmerzen kannst du dich fühlen.
Dann viel Beschäftigung. Gute Beschäftigung, also jetzt nicht irgendwie TikTok-Jungeln, sondern Beschäftigung sinnvolle. Im Sinne von, wie was schaffen. So weißt du, ob du jetzt ein Buch schreibst, ob du Tagebuch führst, ob du dich über jeden Tag 2 Stunden Dokus guckst und dich übelst krass im Allgemeinwissen weiterbildest. So, ob du malst, ob du rausgehst und irgendwas baust. So weißt du, ist scheißegal. Aber beschäftige dich auf eine sinnvolle Art und Weise. Und der wichtigste Punkt ist, falls du es noch nicht hast, such dir professionelle Hilfe und such dir wirklich so vielleicht aus deinem Freundeskreis so 1-2 Leute raus, mit denen du wirklich darüber reden kannst, denen du dich öffnen kannst, die du in einer beschissenen Situation anrufen kannst, die direkt wissen, worum geht, also was ist dein Hauptproblem, und du kannst einfach anrufen und sagen, Bruder, mir geht's gerade scheiße, hör dir mal an, was ich zu sagen habe, und lass mal überlegen, was ich da machen kann. So. Ja, das sind wirklich 3 Sachen, wo ich sage, die sind essentiell, um aus einer richtigen Scheißsituationen wieder rauszukommen. Ja, erfahrungsgemäß.
Freunde, mit denen du über sowas nicht reden kannst, die sind für mich tatsächlich auch keine Freunde. Weißt du, also so, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich glaube, jeder, der ein bisschen älter ist, der kennt das. Wenn man jung ist, hat man unglaublich viele Freunde, und je älter man wird, desto kleiner wird irgendwie der Freundeskreis, desto mehr dezidiert sich das. Und ich habe schon 3 Mal in meinem Leben mich wirklich von Personen getrennt und dann nicht einfach Nummer gelöscht, blockiert und so weiter, sondern bin hingegangen und habe gesagt, aus den und den Gründen bist du einfach nicht wertvoll für mein Leben. Ey, war eine coole Zeit, aber hier ist einfach um. So, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe mich in eine Richtung entwickelt, bei der du einfach nicht mithalten kannst, bei der du auch einfach nicht mithalten willst. Und für mich macht es auch einfach keinen Sinn, mit dir weiterhin irgendwie diesen Basic-Kontakt zu pflegen. Das klingt jetzt unglaublich hart, aber wie schon in der letzten Sendung gesagt, ein Nein zu jemandem anderen ist immer ein Ja für dich. So, ganz, ganz wichtig. Sind wir jetzt durch, oder? Also
damit schließen wir das Thema nach einer halben Stunde ab, um es noch relativ kurz zu fassen. Aber wenn ihr es gerade hört und denkt so, ey, die Jungs haben vielleicht doch ein bisschen Ahnung, von was die da reden, ihr könnt uns gerne schreiben, eine Nachricht schreiben. Wir werden euch antworten.
Wir gucken in euch rein und sagen euch.
Wir sind doch für euch da. Wir sind doch für euch da.
Wir gucken in euch rein und sagen euch, ob ihr schwanger seid oder nicht. Kommen wir zum nächsten Thema, Bruder. Ich habe heute...
Bruder, erstmal kurze Pullerpause. Das Bier drückt.
Mhm. Perfekt, Bruder. 20 Minuten später. Ich werde einfach mal die Zeit überbrücken, weil ich einfach keinen Bock habe, tatsächlich zu cutten und das Ganze irgendwie sinnvoll zu machen. Ich erzähle euch ein bisschen was von meiner Woche. Busfahren in Bayern, einfach geisteskrank dumm. Also die Busfahrer fahren hier einfach, als wenn sie zu viel Formel 1 Videos geguckt hätten. Ich sitze hier manchmal im Bus und ich bin zum Beispiel jemand, ich mag kein Frühstück. Ich habe noch nie in meinem Leben gefrühstückt und seit mittlerweile 7 oder ich würde sogar sagen fast 8 Jahren faste ich. Das heißt, ich mache Intervallfasten und ich rauche früh keine Zigarette und ich trinke früh maximal einen Kaffee. Bevor ich kurz in den Bus steige, nachdem ich mit dem Hund spazieren gegangen bin und mindestens 1/4 bis 1/2 Liter Wasser getrunken habe, rauche ich dann auch meine erste Zigarette. Und ab und an fahre ich mit dem Zug zur Arbeit, ab und an bin ich ein bisschen verpeilt oder es dauert früh einfach länger, dann fahre ich mit dem Bus zur Arbeit. Und die fahren hier einfach wie die letzten Henker und in den letzten 3 Tagen ist es mir einfach passiert, dass mir während des Busfahrens so schlecht geworden ist, dass ich fast gekotzt hätte. Girinho ist zurück, Zeit überbrückt. Ich habe mir 3-mal bin ich das Arschloch von jemandem schicken lassen, der gesagt hat, das sind witzige Sachen und ich kenne diese Themen heute nicht. Gehen wir rein, Digga. Ich hab das erste jetzt schon nebenbei so ein bisschen mit einem Auge geschielt gelesen. Halt's Maul. Bin ich das Arschloch? Guter Freund hat früher Personen entführt. Freundschaft kündigen? Also, da kenne ich auch ein paar Leute. Ein guter Freund von mir hat mir neulich erzählt, dass er noch vor kurzem Personen gekidnappt hat. Generell ist eine Vergangenheit sehr kriminell, mit Drogenschmuggel so. Und ich bin physisch angeschlagen und mich belastet diese Geständnisse sehr. Erstmal richtig Deutsch schreiben, Bruder. Ich kann mit keinem darüber reden. Ich habe ihn als sehr freundlich kennengelernt. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Der ist auch dafür verurteilt worden und saß dafür auch im Knast. Ich weiß nicht, ob ich nicht die Freundschaft beenden soll. Ich habe aber auch Angst, dass mir dann etwas passiert. Was soll ich nur machen? Also, Shabab, hör mal zu. Ich kenne da auch ein paar Leute. Die haben richtig Dreck am Stecken gehabt. Und ich habe auch schon mal für ein halbes Jahr im Knast gesessen. Für eine Sache, die vielleicht nicht so okay war. Aber wenn du dich in solchen Kreisen bewegst und solche Menschen zu deinen Freunden zählst, dann solltest du dir jetzt erstmal nicht einscheißen, mein Freund. Das ist das Leben. So, also, weiß nicht. Also ich würde so jemandem nicht die Freundschaft kündigen.
Mich würde es interessieren, wo er ihn kennengelernt hat, weil du kannst theoretisch ja so eine Leute auch kennenlernen, keine Ahnung. Dein Sohn spielt irgendwo Fußball und du freundest dich mit dem an und auf einmal stellt sich raus, Bruder, der sei ein übelster Schabab so. Aber das Ding ist, ich glaube, ich an seiner Stelle, ich würde den auf entspannt so fragen, ey, lass mal was machen, so, keine Ahnung, lass mal was essen gehen oder so. Ihn dann einfach direkt fragen, so, und ihn fragen, sich, also die, seine Sicht der Dinge nochmal anhören und zuhören und wenn du den Eindruck hast, er kann trotzdem ein guter Freund für dich sein, so, Digga, who cares? Ich habe auch Freunde, die sind hochgradig kriminell gewesen, so, und trotzdem sind es gute Freunde, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. So, du musst ja auch den Mensch dahinter sehen, ne?
Das ist ja genau das, also das, da wollte ich auch gerade drauf hinaus, also ich meine, ich habe ja auch viel Dreck am Stecken gehabt und es kommt immer drauf an, also nur weil du Schlechtes tust, bist du kein schlechter Mensch. Wenn du zum Beispiel aus dem Kinderheim kommst und auf der Straße groß geworden bist, gerade so Anfang 90er, der 2000er, wo das Jugendamt noch nicht so gearbeitet hat, wie das Jugendamt heute, zum Beispiel mein Jugendamtsbetreuer damals war ein pädophiler Dicker, kann man heute noch nachlesen. In Cottbus wurde mal der kleine Dennis in einer Tiefkühltruhe gefunden. Ja, irgendwann nach ein paar Jahren hat die Schule dann auch mal gesagt, so ey, ihr habt hier einen schulpflichtigen Sohn zu Hause, wo ist der? Und der Pedobär, dessen Namen ich jetzt einfach nicht nennen möchte, ich weiß auch gar nicht, was mit dem passiert ist, aber damals ist der wahrscheinlich, glaube ich, in den Knast gekommen, der hat nicht nur mich, sondern auch den betreut und die haben dann einfach den kleinen Dennis bei seinen Eltern in der Tiefkühltruhe gefunden. Oder ich komme halt aus solchen Verhältnissen. Ich habe damals im Wedding gewohnt, direkt am Heroinstrich. Ich habe Sachen gesehen, wo wahrscheinlich 80, sogar wenn nicht sogar 90% der Menschen in diesem Land einfach gar keine Berührungspunkte haben. Ich habe Sachen gemacht, die man wahrscheinlich nur aus irgendwelchen Rap-Texten kennt, aber bin ich ein schlechter Mensch? Auf gar keinen Fall, Digga. Weißt du, was ich meine? Also das ist halt...
Also das meine ich halt so, das Motiv ist entscheidend. Hat er es gemacht wirklich, weil er ein Arschloch ist und das gerne gemacht hat? Oder hat er es gemacht, weil er vielleicht in dem Moment, gut, es gibt keine Entschuldigung dafür, Menschen zu entführen. So, das will ich damit gar nicht sagen.
Das ist schon ein bisschen heftig. So. Das ist schon ein bisschen heftig, ja.
Aber so generell, es gibt immer zwei Wege. Wirst du kriminell, weil du kriminell werden willst, weil dir es Spaß macht, weil du denkst, du bist denn cool. Oder wirst du kriminell, weil du vielleicht in dem Moment keine andere Möglichkeit gesehen hast, dich irgendwie aus der Scheiße zu ziehen.
Genau das. So. Also Reddit sagt 50-50 tatsächlich. Es ist exakt 50-50.
So also sieht meine Meinung dazu auch aus. Es kommt drauf an, ob er es halt, ob er Weg A oder Weg B genommen hat. Weil es kann sein, dass ich sagen würde, nein, du bist nicht das Arschloch, weil es verständlich ist, die Freundschaft denn zu kündigen. Oder weil da steckt eigentlich trotzdem ein guter Mensch hinter.
Also für jeden, der so einen Freund hat und sich genauso schlecht fühlt wie der Redditor, der das geschrieben hat, geht einfach mal in euch. Und wenn ihr mit dieser Art von Mensch oder vor allem dieser Art von Geschichte nicht klarkommt, dann geht einfach hin und sagt ganz ehrlich, ey du, ich komme einfach wo ganz anders her. Ich bin sowas nicht gewohnt und mich macht das extrem fertig. Und jeder Mensch wird das verstehen. Ich habe diese Menschen auch schon kennengelernt, die gesagt haben so, Mikey, Bruder, gar keinen Bock auf sowas. Und auch wenn du jetzt ein anderer Mensch bist, vertraue ich nicht, dass du da irgendwie wieder reinfällst. Und ja, man hat sich nie wieder gesehen. So, hat mir jetzt nicht gerade wehgetan. Ist eigentlich relativ einfach.
Ja, weil jeder Mensch ist frei. Jeder Mensch kann freie Entscheidungen treffen im Endeffekt. So, ne? Und wichtig ist halt nur, dass du halt keine Snitch bist. So, weißt du, vorne rum das sagen, hinten rum das machen. Sondern dass du einfach sagst, so, ey, aus den und den Punkten, aus den und den Beweggründen mache ich das so. Und das mache ich nicht, weil ich dir irgendwie schaden will, so, sondern einfach aus meiner freien Entscheidung heraus. Und dann gibt es eigentlich kaum Menschen, die es nicht verstehen würden. So, ne?
Auf jeden Fall. Also, kommen wir zum nächsten. Bruder, das ist schon heftig. Bin ich das Arschloch, weil ich einem Menschen nicht geholfen habe und er gestorben ist? Bruder, bisschen längerer Text. Hallo zusammen. Seit einiger Zeit schon mache ich mir öfter Vorwürfe, weil ich glaube, dass ich einem Menschen das Leben hätte retten können, aber meiner eigenen Einschätzung nicht getraut habe zur Situation. Ich hatte einen neuen Minijob in einer Spielhalle. Alles war zeitlich begrenzt und es ging mir hauptsächlich darum, nach Corona und langer Zeit zu... Digga, die müssen erstmal alle Deutsch schreiben lernen. Hauptsächlich darum, nach Corona und langer Zeit allein zu Hause wieder zu einem, in Anführungszeichen, normalen Alltag zu finden. Als ich die erste Zeit dort war, kam des Öfteren ein ziemlich zerzauster und ungepflegter Mann herein, der ein starkes Mitteilungsbedürfnis hatte und von seinem Leid berichtete. Er hatte wohl keinerlei Familie oder Freunde, anscheinend war die Spielhalle sein einziger Ort, um mit Menschen zu sprechen. Wie das halt so ist, unterhält man sich mit den Kollegen bei Schichtübergabe ein bisschen und ich sprach den Mann an. Er hatte dort bereits einen Spitznamen und es wurde mir mitgeteilt, dass er die Leute nur zulabern würde. Niemand hat ihn ernst genommen. Ich selbst hatte einen anderen Eindruck und sah die Sache etwas kritischer. Im Nachhinein hätte ich wohl versucht, ihn an eine zuständige Stelle zu vermitteln, Seelsorge, Arzt, etc. Aber damals habe ich mich nach den Kollegen gerichtet und wollte nicht querschießen. Nun, vor einiger Zeit habe ich den Chef der Spielhalle nochmal wieder getroffen und ich habe nach dem Kunden gefragt. Es hieß nur, dass er wohl gestorben sei. Ich weiß nicht wie, aber ich halte einen Suizid für sehr wahrscheinlich. Nun mache ich mir Vorwürfe, da ich die Situation ja als ernsthaft eingeschätzt habe, aber nichts unternommen dagegen. Bin ich das Arschloch?
Nein, bist du nicht. Weil A, du weißt nicht, wie er gestorben ist. Kann sein, dass er vom Auto überfahren wurde, auf dem Weg zur Spielhalle. aber so weißt du, solange du nicht weißt, dass es wirklich ein Suizid war, so kannst du viel vermuten, was es gewesen sein könnte, aber da will ich mir keine Schuld zuweisen, weil blöd gesagt, so hart wie es klingt, aber du bist nicht der du bist nicht der Samariter für solche Menschen da draußen. Wenn dieser Mensch Hilfe gebraucht hätte, denke ich, hätte der das auch kommuniziert.
Das hat er ja geschrieben gehabt. Nee, er hat ja ein heftiges Mitteilungsbedürfnis gesagt und hat ja
heftiges Mitteilungsbedürfnis, ja, aber kennst du doch diese Typen, die dich einfach auch so stundenlang sinnlos zulabern, so mit den sinnlosesten Sachen. So, weißt du, das heißt noch lange nicht, dass der deswegen gesagt hat, ich brauche Hilfe. So, weißt du, wenn er zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, so, ey, irgendwie vertraue ich dir, kannst du mir vielleicht da und dabei helfen und du hast es nicht gemacht, dann ja, hundertprozentig. Aber wenn er das nicht gemacht hat, so, du kannst ja keinen Menschen dazu zwingen, so, was hättest du machen sollen?
Also ich bin prinzipiell erstmal der Meinung, bevor du ein sinkendes Schiff versuchst zu retten, musst du erstmal dein eigenes Schiff vor dem Kentern retten. Weißt du, was ich meine? Du kannst dich nicht um jeden kümmern, wie du schon gesagt hast, du bist kein Samariter. Und am Ende des Tages sind wir alle für unser eigenes Leben verantwortlich. Wenn das jetzt jemand aus deinem engeren Freundeskreis gewesen wäre, würde ich sagen, yo Digga, da hättest du vielleicht irgendwie anders reagieren können, ein bisschen mehr machen können. Aber für einen völlig wild Fremden irgendwie in die Bresche zu springen,
es macht dich selber kaputt. Es würde dich selber kaputt machen so. Und wenn du es so siehst, dann müsstest du dir ja auch bei jedem Obdachlosen, an dem du auf der Straße vorbeiläufst, der dich anbettelt um 50 Cent und dann in der Nacht stirbt, weil er vielleicht erfriert, müsstest du dir da auch Vorwürfe für machen.
Ey, genau, mhm. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also, das klingt halt auch wieder so hart, aber ich habe halt einfach irgendwie, ich bin einfach so ein bisschen kalt in meinem Leben geworden. Also, wir haben heute einfach keine natürliche Selektion mehr. Weißt du, was ich meine? Also bevor mich jetzt Leute verurteilen, passt auf, hört mir zu. Es gibt ja normalerweise eine natürliche Selektion. Das heißt, wenn du zu schwach bist, stirbst du. Und durch die ganzen Sozialsysteme, den Sozialstaat und dies und das, haben wir diese Art von natürlicher Selektion heute nicht mehr. Unsere Gesundheitsstandards sind gestiegen. Jeder Hartz-IVer, der noch nie in seinem Leben irgendwie arbeiten war oder irgendwie mal wirklich geackert hat, sondern nur auf Kosten des Sozialstaats lebt, ist halt einfach nicht immer ein schwacher Mensch. Manche sind auch durch Krankheit etc. Gezeichnet. Aber wenn du keinen Überlebenswillen hast, dann wirst du früher oder später sterben. Wie? Das wird das Leben oder das Schicksal für dich entscheiden. Aber du kannst heutzutage nicht jedem helfen. Ich habe lange genug in Berlin gelebt. Wenn ich jedem Obdachlosen, der mich um 2 Euro angebettelt hätte, 2 Euro gegeben hätte, dann wäre am Ende des Monats für mich selber nichts übrig gewesen. Weißt du, was ich meine? So. Und das hier auch wieder schließt ja eigentlich ganz gut in unser erstes Thema irgendwie rein. Wenn du das nicht selbst erkennst und nicht bereit bist, daran zu arbeiten, sondern immer wieder und immer weiter in diesen Kreis der Negativität, in diesen Strudel reingerätst, ja Bruder, dann wird früher oder später das Leben schnapp, macht das Krokodil sagen, und dann bist du weg vom Fenster. So einfach sieht das Leben aus, so hart es klingt, aber so ist es. So, also ich war selber oft genug an dem Punkt und an dem Scheideweg, dass mein Leben hätte aus sein können, wenn ich nicht die Reißleine gezogen hätte und gesagt hätte, jetzt muss ich was anders machen. Und wir Menschen sind ja prinzipiell irgendwie eine Art von Lebewesen, das meistens nur durch Extremerfahrungen lernt. Ja? Jeder von uns kann uns sagen, guck mal, das Leben läuft so und so, du wirst da und da hingeraten. Wir sagen, ja, quatsch mich nicht voll. Ne? Aber dann kommt diese eine Extremerfahrung und aus der lernst du oder aus der lernst du nicht. Und wenn du nicht aus der lernst, ciao bello. Dann ist die Nummer durch.
Punkt.
Reddit sagt, er ist nicht das Arschloch, und ich würde auch sagen, he's not the asshole.
Nö.
Bruder, letzter, hab nur die Überschrift gelesen, hab mich fast totgelacht, musste mich mies beherrschen.
Bruder.
Bin ich das Arschloch? Ich fühle es schon Überschrift so hart, Digga. Weil ich meine Freundin wegen Krankheit versetze und dann was trinken gehe.
Ja, rein da, Digga.
Vorweg, ich bin seit 4 Monaten gefühlt dauerkrank. Gia, hast du das geschrieben?
Mhm.
Eine Erkältung vielleicht jagt nachts. Die nächste. Eine Erkältung jagt die nächste. Nie was Schlimmes, halt die üblichen Sachen. Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Müdigkeit. Darunter musste aber nicht nur ich, sondern auch meine Freundin leiden. Deren Angebote, irgendwas draußen zu machen, spazieren, shoppen etc., sehr oft von mir ausgeschlagen wurden, weil ich mich lieber auskurieren wollte. Zwischendurch haben wir aber natürlich immer mal wieder was gemacht, waren zum Beispiel letzte Woche für 7 Tage im Ausland. Leider habe ich mir da direkt die nächste Erkältung eingefangen. So kam es, dass ich am Mittwoch wieder nichts mit ihr machen wollte, da es mir zu schlecht ging. Heute gibt es ein Treffen von ein paar ehemaligen Kollegen und wie der Zufall es will, geht es mir deutlich besser. Als ihr vorher sagte, ich würde später da mal auf ein, zwei Biere vorbeigehen, war sie sehr wütend, ignoriert mich und meint, sie kann meine Krankheit nicht mehr ernst nehmen. Ich kann ihre Enttäuschung verstehen, dass ich am Mittwoch das Spazierengehen absage und mich heute, Freitag, plötzlich zum Trinken verabrede. Nichts Ausuferndes, muss morgen sowieso früh aufstehen. Aber macht mich das gleich zum Arschloch? Edit, vielleicht fehlt noch die Info, wir wohnen seit ca. 10 Jahren zusammen, sehen uns also selbstverständlich jeden Tag. Also, von meiner Seite. Wer kennt das nicht? Freundin absagen, heute geht nicht, aber mit den Jungs was trinken? Ich bin drin, aber dieses andere drin. Heute ist das nicht mehr so, aber damals safe, Dicker. Manchmal hat man einfach keinen Bock.
Nee, Dicker.
Ist halt einfach
so. Dicker. Nein, nein, nein. Für mich brauche ich gar nicht weiterhören. So, für mich, ja, er ist das Arschloch, weil das kannst du nicht bringen. Oder würde so, würde meine Olle sowas mit mir machen, Bruder? Diese andere Filme werden geschoben.
Ja, da sind wir so unterschiedlich. Ne? Wenn meine Freundin sagen würde, ey, nee, ich habe heute keinen Bock auf dich, ich gehe mit meinen Mädels was trinken, würde ich sagen, ey, ja, Baba, Digga, dann geh was trinken, dann kommt die leicht angetrunken zurück nach Hause, wir machen ein bisschen dies, das, Jambalamba, perfekter Abendabschluss. Ich kann irgendwie, keine Ahnung, zocken oder auf den Kurzen aufpassen oder irgendwas. Aber ja, Bruder, ich bin ganz ehrlich, ich fühle das. Krank sein, der Freundin absagen, die Jungs sagen, wir gehen was trinken und ich bin was trinken.
Rein
auf gar keinen Fall. Sofort.
Ja, er ist sowas von das Arschloch. Walla.
Reddit sagt, warte mal, was sagt denn Reddit eigentlich dazu? Reddit sagt, er ist das Arschloch. Ey, ich muss mal direkt erstmal für nicht das Arschloch voten. Der hat mich ja komplett gefickt. Geil, Alter. Also, sorry. Aber, guck mal, du musst da auch eine Freundin haben. Weißt du, wenn du mit ihr im Urlaub warst und ihr seht euch jeden Tag. Und dann gehen deine
Jungs was trinken. Es geht ums Prinzip, weißt du, du sagst im Prinzip ja nur einen Tag vorher, weil es wird ja nicht erst Freitagabend, sondern es wird ja Freitag schon relativ früh geplant worden sein. Du sagst so knapp einen Tag vorher, sagst du ab, weil du sagst, mir geht's so schlecht und ich bin so krank. Und dann gehst du anderthalb Tage oder zwei Tage später, gehst du was saufen so mit deinen Jungs, so Bruder, wen willst du denn verarschen?
Hast du noch nie was
bist du für ein Gelb? Was für ein Gelb?
Hast du nie was von spontaner Blitzheilung gehört? Also ich kenne das, Digga.
Ja doch, aber noch nicht in Bezug auf meine Alte.
Also, Chirinho ist dieser andere Süße. Ich gehe mit den Jungs ein Saufen.
Ja.
Aber dieses andere Saufen. Und dann danach direkt nochmal krank sein. Juhu.
Ficke dich.
Schwubbeltalk, Digga. Gehen wir rein?
Ja, wir müssen jetzt auch schnell was schwurbeln, weil wir haben gar nicht mehr so lange Zeit, um die Folge nicht sinnlos in die Länge zu prügeln. Deswegen.
Ey, was heißt sinnlos in die Länge zu prügeln? Ich glaube, wir haben heute echt gutes Gesprächsmaterial geboten. Wir haben heute nice Informationen gegeben. Wir haben uns ein bisschen über dies und das lustig gemacht. Aber wir müssen auch mal zu aktuellen Themen ein bisschen Bezug führen. Wenn ihr die Sendung hört, ist das schon eine Weile her. Aber letzten Sonntag wurde der iranische Präsident Raisi, das heißt wurde, er ist durch einen Hubschrauberabsturz gestorben. Kurz zum Thema. Vor ein paar Wochen bzw. über einem Monat hat der Iran Israel, nachdem einige ihrer Leute in der Botschaft gestorben wurden, mit einem Bombenhagel überzogen. Und Sonntag ist der iranische Präsident Raisi nach Aserbaidschan geflogen, um einen neuen Staudamm mit dem aserbaidschanischen Präsidenten einzuweihen. Auf dem Rückflug sind sie über das Karadak-Gebirge geflogen, das so ungefähr 3,5 Kilometer hoch ist, in einer 3-Helikopter-Kolonne. 2 Helikopter sind über die Berge geflogen, ein Helikopter nicht. Das war genau der Helikopter, also die Präsidentenmaschine, die durch den Nebel geflogen ist und ja, am Berg zerschellt ist. Jetzt stellen sich einige Fragen, warum hat dieser eine Helikopter bei schlechten Wetterbedingungen nicht das Gebirge überflogen. Der Typ des Helikopters ist ein Bell 212, der eine Flughöhe von 6 Kilometern hat. Der hätte sozusagen, ja, ganz einfach das Gebirge überfliegen können. Jetzt stellt sich natürlich noch eine weitere Frage. War es Israel, und wir kennen alle den Mossad, wenn der Mossad Leute verschwinden lassen möchte, dann kann er die verschwinden lassen, das haben sie schon oft gemacht, oder war es nicht? Also, da liegt einiges auf der Hand. Ne? Einige Punkte sprechen aber auch gegen einen israelischen Anschlag, meiner Meinung nach. Das erste ist zum Beispiel, warum sollte Israel sowas nach diesem Bombenangriff machen, ne? Gerade weil sie auch in den Nachrichten verlauten lassen haben, dass sie auf einen Racheakt verzichten. Warum so eine Aktion irgendwie 5 bis 6 Wochen nachdem dieser Bombenangriff war? Und drittens, warum bleibt der Iran so ruhig gegen den Erzfeind, wo er doch sonst, würde ich sagen, eine relativ kurze Zündschnur hat? Staatsnahe Medien, also iranische staatsnahe Medien, dementieren sogar eine Involvierung Israels. Prinzipiell jetzt erstmal meine Meinung. Ich würde einem Land, das gerade einen Völkermord begeht, zutrauen, den iranischen Präsident zu ermorden. Aber wenn sie es getan hätten, würden wir eine direkte Eskalationsstufe irgendwie sehen. Was denkst du?
Ja, kann. Also, ich halte es auf jeden Fall für möglich, ja, dass das wie so eine Art Attentat war. Es ist halt schon wieder so eine Sache, die macht keinen Sinn. So, also sie fliegen in einer 3-Heli-Kolonne und 2 davon fliegen über die Berge und genau der, wo der Typ drin sitzt. Die fliegen durch die Berge, durch Nebel und so eine Scheiße. Also, Bruder, wen wollt ihr denn verarschen? Wen wollt ihr ficken? Oder wir werden irgendwann T-Shirts rausbringen, wo Jirinho einfach so als Comicfigur draufgezeichnet ist und Unterschied zu, wen wollt ihr ficken? So. Nein, es ist ja auch so. Also, ich glaube auch, dass es irgendwie wie so eine Art Racheakt war, beziehungsweise so ein Ding, was wieder aussehen sollte wie, es war ein Unfall, aber eigentlich jeder, der die Augen ein bisschen auf hat, checkt, dass es kein Unfall war. So, aber die Frage ist, was würde bei der Eskalationsstufe denn passieren?
Also ich glaube tatsächlich, dass ausländische Akteure erstmal nicht involviert waren. Ich habe mir die Sache ein bisschen angeguckt, weil der Iran und wie gesagt staatsnahe Medien selber daran zweifeln, dass ein ausländischer Akteur irgendwie beteiligt war. Ich stelle mir eher die Frage, war es interner Machtkampf? Ne? Weil der Raisi, auch wenn er der Präsident des Irans ist, ist er nur der zweitmächtigste Politiker im Amt. Die größte Macht hat sozusagen der Supreme Leader, nenne ich den mal jetzt, ist das religiöse Oberhaupt. Und seit 1989, also fast 35 Jahre, ist das Ali Khamenei. Und dieser Ali Khamenei hat vor einigen Wochen angekündigt, dass der Expertenrat des Irans dieses Jahr einen neuen obersten Führer wählen soll, da er von seinem Amt zurücktritt. Und dieses Amt des Supreme Leaders, des obersten religiösen Führers, dem auch das Militär unter anderem unterstellt ist, der ist dort auf Lebenszeit, während der Präsident nur für 8 Jahre gewählt ist. So, und wenn man das so sieht, dann steht der Iran vor einem sehr, sehr großen politischen Wandel. Ne? Und welche religiöse Strömung im Iran, und da gibt es ja einige, wird nun das religiöse Oberhaupt, den neuen Führer sozusagen stellen? Weil, wenn wir in der Geschichte ein bisschen zurückgehen, hat der Pahlavi, hieß der damals, das war vor dem Zweiten Weltkrieg, den Iran erstmal sehr für die westliche Welt geöffnet. Und der Sohn von Pahlavi hat das Ganze noch intensiviert während des Zweiten Weltkriegs. Der hat das Land sozusagen vollständig für den westlichen Einfluss irgendwie geöffnet. Die USA investierten während des Kalten Krieges Milliarden, wirklich Milliarden in den Iran, um den Kommunismus und die russische Kontrolle irgendwie zu beeinflussen. Und lieferten Waffen, bauten mit den Briten zum Beispiel auch die komplette Ölinfrastruktur aus. Und die westlichen Länder haben ja wirklich den Iran leer gesaugt, sodass nur die Eliten und die Mächtigen im Iran was davon hatten, aber nicht die Bevölkerung. Und in den 50er Jahren gab es sozusagen, ich würde jetzt mal sagen, einen sehr konservativen Führer, den Massadeh, und der forderte zum Beispiel eine Begrenzung der Macht der Monarchenfamilie Pahlavi und auch eine Begrenzung der Macht der ausländischen Einflusses sowie zum Beispiel eine Verstaatlichung der Ölindustrie. Auf Druck der Bevölkerung wurde er dann auch in den 60er Jahren zum Premierminister, und zwei Jahre später, nachdem er zum Premierminister wurde, wurde dieser Massadeh durch den politischen Einfluss von CIA und MI6 gestürzt, also durch die Finanzierung westlicher Mächte, und das tatsächlich auch nachweislich, ne? Die haben Propaganda finanziert, oppositionelle Gruppen, Brainwashing betrieben, die haben Proteste organisiert, haben das Militär bezahlt, und die Geheimdienste der Amerikaner und der Briten haben das auch mittlerweile zugegeben. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt keinen israelischen Einfluss gab, kann mir aber vorstellen, aufgrund der Situation mit Russland und der NATO und so weiter im Allgemeinen, dass es entweder einen politischen Machtkampf innerhalb des Irans gegeben hat, weil der Präsident Raisi natürlich, wenn der Khamenei abdankt, wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich zum nächsten politischen und religiösen Oberhaupt gewählt worden wäre. Oder dass die Amis und die Briten mal wieder dort die Finger im Spiel hatten und so sagen, durch einen Inside-Job diesen Menschen haben sterben lassen. So. Weil dort unten ist ja ein unglaubliches Machtgefüge, ne? Israel und Iran, das sind ja Erzfeinde. Also das ist ja wirklich, das geht ja schon sehr, 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 sehr lange. Beides, also der Iran ist ja auch eine Atommacht, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Und vor allem ist es auch eine Atommacht, die mit der aktuellen politischen Ausrichtung eher auf der Seite Russlands steht, also des weltpolitischen Südens und nicht der westlichen Mächte. Und ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass dort innerhalb des Irans mit Spionen oder auch anderen Leuten aus dem MI6 und der CIA Leute dort die Finger am Spiel haben. Weil, Bruder, da sind drei Helikopter bei schlechtem Wetter geflogen und zwei Helikopter fliegen übers Gebirge und der eine fliegt durch den Nebel und das Teil zerschellt. Wen willst du ficken?
Wen willst du ficken, ja. Würde gerade sagen.
Also, meiner Meinung nach, Insider.
Also, grundsätzlich, wie und wer, ist mir egal, aber ich glaube auch, dass es hundertprozentig eine Art Attentat war. Also das war nicht viel, auf gar keinen Fall. Dafür ist es zu offensichtlich.
Definitiv. Das Ding ist halt auch einfach, du musst ja einen Piloten dahinsetzen, der bereit ist für die Religion oder die Überzeugung sozusagen zu sterben. Und den Helikopter einfach nur gegen den Berg fliegen zu lassen. Weißt du, was ich meine? Also da musst du ja innerhalb der Präsidentenfamilie und auch dieser ganzen Security-Leute jemanden gehabt haben.
Aber guck dir 9-11 an, Bruder. Weißt du? Das Flugzeug ist ja trotzdem reingeflogen. Klar, war eine Sprengung, aber ansonsten das Flugzeug ist ja trotzdem reingeflogen. Also sie haben sich auch ein paar Dumme gefunden, die das Ding da reinfliegen.
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der Hubschrauber auch irgendwie manipuliert wurde Und ab einem gewissen Punkt, weil ja heute alles über Elektronik, alles über Chips und so weiter läuft, du kannst die Teile ja hacken. Da muss ja nur jemand reingehen, du hackst das Ding und der sagt, ab jetzt kannst du die Flughöhe und nichts mehr kontrollieren. Weißt du, was ich meine? Dann wird das Ding mit einem GPS verfolgt. Diese Helikopter haben ja auch meistens eigentlich Kameras, Dashcams und sowas mit dabei. Dann kannst du dem ganzen Scheiß zugucken und dann sagst du, oh, perfekte Höhe, yalla, goodbye. So.
Horrein, Dicker. Ja, ey, ja, safe.
Also, aktueller Content, heute wieder Achterbahnfahrt. Ich würde sagen, wir haben mal wieder die Stunde leicht überschritten. Verpisst euch und bis zum nächsten Mittwoch.
Grüße. 今天看起墙上写着，天香莲的三十，二岁了撞个当朝，驸马郎的七子王啊满皇上的徽，二岁了撞个当朝，今天看起墙上写着，天香莲的三十，二岁了撞个当朝，驸马郎。